Herzlich willkommen, welcome, lascavo prossimo, liebe Kantianerinnen und Kantianer, wie geht es euch? Ich habe euch vermisst. Ja, ich hoffe, ihr habt auch den Podcast vermisst. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres wohlbekannten Podcast. Leider doch wieder viel später erst auf den Weg gebracht, als ich das ursprünglich vorhatte, aber so ist der Alltag, der einen manchmal ein wenig aufrisst, sodass man das, was man eigentlich machen möchte, dann doch hinten anstellen muss. Aber ich will mich gar nicht beschweren, mir geht es nämlich richtig gut. Ich habe heute überlegt, dass es wirklich nur noch ungefähr 6 Wochen bis zu den Sommerferien sind. Also warum sollte es einem da nicht gut gehen? Ich hoffe, euch geht es genauso und ihr sagt nicht, boah, noch 6 Wochen, sondern genau wie ich ganz optimistisch, nur noch 6 Wochen. Also ja, und ich denke, wir freuen uns alle auf die Sommerferien, aber die Spannung, ich merke das so bei uns hier im Lehrerzimmer und auch bei mir selbst, die Spannung auf das neue Schuljahr, die steigt. Und kurz vor Schuljahresende haben wir ja dann auch noch unsere Projekttage und die Spannung steigt vor allem, weil nächstes Schuljahr natürlich ein ganz besonderes Schuljahr ist, unser Jubiläumsjahr. 50 Jahre Kant-Gymnasium. Ich finde es mega. Ich freue mich auch schon total auf die Projekttage. Bin sehr gespannt, was da alles schon so an Vorbereitungen stattfinden wird. Und hoffe, dass ihr da genauso viel Lust zu habt. Ich mache da schon das zweite Schuljubiläum mit. Denn die Schule, an der ich zuvor war, bevor ich ans Kant gekommen bin, die hatte auch ein Schuljubiläum. Allerdings schon das 100. Und insofern würde ich doch mal sagen, da sind wir doch hier richtig jung und frisch. Und ich bin jetzt seit 14 Jahren hier am Kant und ich finde es nach wie vor richtig super, richtig mega und begrüße auch heute jemanden, der auch mittlerweile schon einige Jährchen hier am Kant hat und den ich schon immer einladen wollte, aber, und das ist jetzt überhaupt nicht ironisch gemeint, bei den ganzen Tätigkeiten, die unser Kantianer, der hier heute bei mir sitzt, erledigen muss, da ist das schon schwierig, ihn manchmal abzugreifen. Das muss man schon sagen. Und das ist, wie gesagt, ihr wisst, ich bin eine große Freundin der Ironie, aber das hier ist komplett ernst gemeint. Ich begrüße nämlich unseren werten Hausmeister, den Olaf Raschdorf. Hallo Olaf.
Hallo Nina. Ich freue mich, auch mal hier dabei zu sein. Hab mir schon die eine oder andere Folge angehört. Und ja, jetzt mache ich mal hier eine neue Erfahrung mit meinem Podcast.
Ja, das freut mich. Ich finde das auch richtig gut, dass wir es endlich geschafft haben. Ich habe dich ja schon immer mal wieder gefragt und ja, dann habe ich wie immer wieder mal den Termin hingekriegt. Also ich will das eben jetzt gar nicht nur darauf schieben, dass du viel zu tun hast. Es liegt auch vor allem daran, dass ich auch viel zu tun habe. Aber so ist besser es so. Spät als nie, hier sitzen wir nun. Ja. Wie lange bist du denn jetzt mittlerweile schon am Kant?
Ja, fast 10 Jahre.
Ach, guck mal, auch schon eine ganze Zeit, ne? Mhm. Und wie kam das? Wie bist du hier so gelandet?
Ja, wie das Leben so spielt, ne? Also, ich bin ja irgendwann, ich komme ja aus dem Osten und bin dann eigentlich relativ spät hier gelandet, arbeitstechnisch, weil es halt bei mir zu Hause nicht mehr so richtig geklappt hat. Dann bin ich auf Montage gegangen, dann war ich 6 Jahre in den Niederlanden und ab und zu musste man dann mal noch in Deutschland arbeiten wegen der Rentenversicherung. Dann bin ich hier in Rinkerode gelandet und fand das eigentlich so ganz nett. Und irgendwann habe ich mir halt mal überlegt, Montage, willst ja nicht unbedingt vielleicht bis zur Rente machen, guck doch mal, ob es nicht in Münster was gibt, wo sie dich gebrauchen können. Die Tischlerei in Rinkerode konnte sich damals noch nicht so entschließen, mich einzustellen. Und dann, wie der Zufall so will, hat die Stadt für die Flüchtlingseinrichtung Hausmeister gesucht. Und da habe ich mich beworben und wurde dann auch eingestellt. Ich habe dann ein Jahr lang den Angelsachsenweg betreut. Oh, schön.
Ja, aber wir haben noch Zeit.
Und und dann, die Stelle war aber immer befristet und dann haben die halt da vom Personalrat gesagt, wenn ihr ja länger hier bei der Stadt arbeiten wollt, dann müsst ihr euch auch auf andere Stellen bewerben. Naja, und da ist ja dann Schulhausmeister lag dann so als nächstes.
Okay.
Und dann war hier gerade auch die Stelle im Kant ausgeschrieben.
Ja.
weil der Bertram ja dann ins Stadthaus 3 gewechselt ist. Ne?
Ah, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, da weißt du besser als ich.
Ja, ja. Und ja, habe ich mir das angeschaut und bin dann genommen worden und dann war ich hier.
Ja, wunderbar. Und also ich kann nur für mich sprechen, aber ich glaube auch, so wie ich das immer im Lehrkräftezimmer höre und auch von den Schülerinnen und Schülern, du machst hier echt einen super Job. Also immer ansprechbar, immer mit einem verschmitzten Lächeln erfüllst du hier dann deine Aufgaben, beziehungsweise auch Sachen, glaube ich, die eigentlich gar nicht unbedingt zu deinen Aufgaben gehören würden, oder? Ist das nicht so?
Ja, es ist schwierig abzugrenzen, nicht, weil es können dich am Tag 70 Leute ansprechen und jeder hat irgendwas anderes.
Ne? Ja,
das Gott sei Dank ist das nicht so.
Aber manchmal und, schon, oder?
Ja.
Zumindest vor gefühlt.
Vor allen Dingen immer so im Vorbeigehen. Ach, war, was ich dir noch sagen wollte. Und man hat gar keinen Zettel und Dings dabei und muss sich das dann eben irgendwie alles merken.
Ja, das glaube ich.
Ja. Ja, ich versuche, also mir macht Spaß. Ich versuche halt meiner Tätigkeit gerecht zu werden. Ich sehe ja auch, dass ihr immer ganz viel zu tun habt und für bestimmte Sachen auch keine Zeit oder kein Auge. Und ja, ansonsten haben ja Hausmeister an sich nicht so einen guten Ruf.
Ist das so?
Ja, also Schulhausmeister, anderes Thema.
Ja, gut. Wo du sagst, anderes Thema. Ich habe ja eben gehört, du wolltest eventuell als Tischler arbeiten. Ist das das, was du ursprünglich mal so gelernt hast als Ausbildungsberuf? Muss man sich das so vorstellen? Du sagst, Tischlerei in Rinkerode hätte irgendwie...
Ja, also eigentlich habe ich zwei Berufe. Ich habe zuerst... Schlosser gelernt im Kraftwerk und ja, dann wollte ich eigentlich noch Bauingenieur studieren und da kam dann aber die Wende dazwischen.
Okay.
Und da wusste keiner so richtig, wo die Reise hingeht und ich bin dann auch Vater geworden, also war das dann irgendwie alles schwieriger möglich und ja, und dann gab es aber die Chance, ich wollte eigentlich schon immer Tischler was mit Holz machen und da gab es damals schlecht Ausbildungsplätze in der DDR und deswegen habe ich das dann von 90 bis 91 mal schnell nachgeholt in einem Jahr.
Und wo hast du das, also das war dann aber schon noch im Osten, ne?
Ja, ja, genau.
Und in welcher Stadt, wo kommst du denn eigentlich genau her? Ich weiß das gar nicht.
Ne, Cottbus komme ich.
Aus Cottbus, okay.
Und dann war ja da so ein bisschen Aufbruchstimmung und dann habe ich noch meinen Meister da rangehängt und dann habe ich mich auch noch selbstständig gemacht.
Boah, voll motiviert.
Ja, ich wollte die blühenden Landschaften aufbauen.
Ja, von denen damals gesprochen wurde, genau.
Und ja, und es hat dann aber nicht geklappt, es war... gerade so, wo der Euro eingeführt wurde, wo ich das gemacht habe. Und es war wirtschaftlich, hat es halt sich nicht getragen. Und ich habe auch festgestellt, dass ich nicht so der Verkäufer bin, was man halt sein muss, wenn man eine Tischlerei hat und sein Zeug verkaufen will. Und
Dann
habe ich eigentlich so gedacht, dann lässt du dich halt als Meister wieder anstellen und das war dann doch relativ schwierig und irgendwann habe ich mich dann entschlossen, auf Montage zu gehen.
Okay. Mhm. Wenn wir nochmal so ein bisschen weiter zurückgehen in deiner Biografie, das würde mich natürlich auch interessieren und ich glaube auch einige unserer Schülerinnen und Schüler. Wie war denn deine Schulzeit? Du hast ja gesagt, wir lassen mal die wunderschöne Kantklingel erstmal ausklingen. Wie war denn deine Schulzeit? Du hast gesagt, du kommst aus Cottbus, also warst dann eben in der DDR in der Schule. Wie war das so für dich?
Nö, es war eigentlich so ganz in Ordnung. Bei uns gab es ja halt das System mit den 10 Jahren. Also ich bin 10 Jahre lang in eine Schule gegangen.
Ah ja, okay. Also so Grundschule und dann weiter gibt's, sondern das war alles eine Schule.
Das war alles eine Schule und du konntest halt, wenn du besonders gut warst und vielleicht deine Eltern noch in der Partei, dann konntest du vielleicht noch auf die EOS, also auf die erweiterte Oberschule wechseln.
Ach so.
Und da so ein Abitur machen. Ne? Mhm. Aber da haben sie wirklich nur die richtig Guten lassen. Und ja, Schule, also bis 7. Klasse war es eigentlich ganz super. Und dann habe ich ja so erst später erfahren, wird ja irgendwie das Gehirn neu justiert.
Ja,
und,
genau.
Da war ich dann ja ein bisschen desinteressiert und
faul. Das erleben wir hier am Kant natürlich gar nicht, aber ich habe das auch schon mal von anderen Schulen gehört. Ja. Nein. Ja, genau, das ist ja die normale Phase dann irgendwo
aber,
auch. Ne?
Genau, aber 10. Klasse war ich dann wieder voll der Streber. Ja,
ja, natürlich.
Da habe ich nochmal ein bisschen was rausgerissen. Ja, aber ja.
Ja, und insgesamt so das Schulsystem, wie du das erlebst oder beziehungsweise was du hier so mitbekommst vom Unterrichten und von dem, wie Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler miteinander sind, wie überhaupt das Schulleben abläuft. Ist das sehr anders zu dem, wie du das als Schüler empfunden hast oder wie das abgelaufen ist bei dir?
Ja.
Ja, total.
Total anders, also klar. Es gab natürlich da auch nette Lehrer und verständnisvoller etc., aber es war alles viel strenger, viel klarer geregelt und da gab es auch nicht hier mal im Unterricht auf die Toilette gehen oder sowas, das musste man also in der Pause machen.
Okay, ja. Und hört euch das mal gut an, also ich kenne da auch so einige.
Wissensaneignung geachtet.
Also viel auswendig lernen dann
ja,
auch?
Ja, auch, ja.
Und gab es denn andere Fächer? Gab es irgendwie, ja, vielleicht handwerkliche Fächer oder irgendwas, was wir ja hier, zumindest an Gymnasien, ja schon immer mal so ein bisschen vermissen. Außer Kunst haben wir da ja nichts.
Ja, das gab es. Das nannte sich so polytechnischer Unterricht. Das ging so ab der 8. Klasse los. Und da gab es dann zuerst mal Unterrichtsräume in so einem Betrieb, wo wir dann über Bohrmaschinen und Metallbearbeitung, Holzbearbeitung und sowas, so Kenntnisse erworben haben, auch Elektrik und in der 9. Klasse mussten wir dann immer einen Tag im Monat in so einem Betrieb und dort richtig arbeiten. Also haben wir so Schaltschränke verdrahtet und sowas.
Klingt aber eigentlich total interessant. Aber, haben das alle gemacht?
Alle,
oder?
Ja. Alle, haben alle gemacht. Und gab es so keine, ja. Und naja, es war halt auch andere Zeit, weil als Handwerker warst du ja in der DDR ein gemachter Mann.
Ne? Ja.
Weil es gab ja halt wenig und du musstest halt möglichst alles selber können. Und
ja.
Wenn du dann noch was konntest, was die anderen brauchen konnten, dann ja. Und deswegen war jetzt dieses Streben nach Abitur und Ingenieur oder irgendwie studieren, das war damals noch nicht so.
Ja, klar.
Ausgeprägt, ne?
Ja gut, klar, eben wenn das, was du gemacht hast, ohnehin gefragt war, ne, dann brauchte man ja vielleicht auch nicht unbedingt in die Richtung zu streben und dass du handwerklich begabt bist, das zeigt sich ja, oder? Ne? Das zieht sich ja jetzt durch deine Biografie, das habe ich ja jetzt so ein bisschen rausgehört.
Ja, gut. Aber
Und wie war denn die Zeit der Wende für dich? Wie hast du das erlebt?
Ja, also man erlebt ja immer die Geschichte dann erst im Nachhinein, ne?
Das stimmt.
Wenn man es nochmal so. Damals prasselte so viel auf einen ein, weil es war ja ein ganz neues System. Denn, wie gesagt, bin ich gerade Vater geworden. Dann habe ich halt diese Umschulung gemacht.
Ja.
Die Computertechnik kam dann zu uns. Das mussten wir dann auch irgendwie alles lief alles irgendwie so nebenbei.
Okay.
Wenn man das jetzt mal so Revue passieren lässt, dann denkt man auch, wie hat man das gemacht?
Ja, wie hat man das alles
wie
geschafft?
Wie hat man das alles hingekriegt? Ja, aber ja, es ging irgendwie. Und es war anders, als wir uns das eigentlich gedacht haben.
Ja.
Nicht? Und es ging ja dann auch sehr schnell mit der
Wiedervereinigung
ja, genau. Und Dings. Und damals habe ich es nicht verstanden. Warum man nicht irgendwie uns ein bisschen Zeit gegeben hat und bis auch mal neue, andere Wege gegangen wäre oder so. Jetzt so im Nachhinein, sage ich mal, wenn der Helmut Kohl das nicht so schnell durchgezogen hätte, dann hätten wir jetzt auch irgendwie wahrscheinlich russische Verhältnisse oder irgendwie so. Ich glaube, dann wäre das nicht so, wäre es nicht so schnell zu einer Vereinigung gekommen oder nicht so problemlos.
Ja, verstehe. Ja gut, das ist, ich meine, bei Geschichte ist ja nicht vorherbestimmt in dem Sinne, ne? Es hätte Alternativen gegeben, wie du schon sagst, ne? Man hätte ja auch erstmal den Staat der DDR bestehen lassen können und selbst bestimmte demokratische Strukturen aufbauen lassen können. Ne? Aber jetzt ist es dann so gelaufen. Ne? Genau. Okay. Und also ich zum Beispiel weiß noch ganz genau, wie ich von diesem Mauerfall erfahren habe.
Ne? Das weiß ich auch noch.
Ja. Genau, ich wollte sagen, das sind ja dann doch so einschneidende Sachen. Ich kam nach Hause, hatte erstmal gar nichts mitbekommen, war ja schon bevor, also logischerweise hatte man nicht die Möglichkeit, alle 2 Sekunden auf dem Handy irgendwelche neuen Nachrichten zu gucken. Handys gab es eigentlich in der Form noch gar nicht, natürlich, 1989. Aber ich weiß, dass ich nach Hause kam und meine Mutter vorm Fernseher saß und sagte, Nina, du musst dir das unbedingt angucken, das glaubst du nicht. Und ich komme so um die Ecke und denke, na, was ist denn los? Und dann kam man vorm Fernseher nicht mehr weg. Und ich weiß, dass ich wirklich Gänsehaut hatte und auch tatsächlich Tränen in den Augen so, weil man immer gedacht hat, das würde man niemals erleben, dass die Mauer fällt und dass die Grenze geöffnet wird. Hm. Also so ging es mir, obwohl ich selber unter der Grenze so in dem Sinne ja gar nicht gelitten habe, weil ich aus Westdeutschland komme, also hier aus Münster tatsächlich sogar ursprünglich. Und wie war das für dich?
Ja.
Kannst du, also du hast ja auch
gesagt, damals warst du ja ein bisschen jünger als ich, dass du das damals schon so registriert hast. Ja, also ich hatte zweischneidiges Gefühl, weil ich war zu der Zeit gerade bei der NVA, habe da meinen Grundwehrdienst absolviert und ich war nicht weit weg von Leipzig, in Weißenfels stationiert. Und also ich musste es nicht machen, aber all die danach kamen, die haben sich schon mit Gummiknüppeln proben lassen.
Okay.
Um eventuell die Demonstrationen da auseinanderzuschlagen, etc. Ja. Also die haben sich darauf vorbereitet.
Also du meinst jetzt so vorher, im Vorfeld des 9. November?
Ja, es waren ja immer die Demos, immer montags da in Leipzig. Genau. Und da drinnen hat man natürlich immer nicht so viel mitgekriegt, aber klar hat man ja mit seiner Frau und Freunden mal telefoniert oder irgendwie.
Ja.
Und ich weiß noch, da gab es halt in der Kaserne, gab es ein Kino und ich war an dem Abend im Kino und kam dann um 9:30 da zurück auf die Stube und da saßen alle vorm Radio und waren völlig aufgelöst etc. Ne? Und das war natürlich Westradio, was man gar nicht hören durfte in der Kaserne.
Ja.
Aber egal, hat man ja eh alles immer gemacht. Und und dann erzählten die, die Mauer fällt. Und ich habe nur den Kopf getippt und gesagt, ihr spinnt doch.
Ja.
Und dann musste ich noch mal eine halbe Stunde warten, bis dann die Nachrichten kamen. Ja, und dann war es so. Und der krasseste Erfahrung war dann eigentlich der nächste Tag in der Kaserne.
Ja.
Da wussten die mit uns nicht mehr, was sie machen sollten.
Oh nein.
Die ganzen Befehlsoffiziere da etc.
Waren
ratlos, ja. Die haben erstmal, also es passierte erstmal nichts. Und dann gab es jeden Tag Ausgang.
Ja.
Früher musste man immer betteln, nicht? Jedes Wochenende konnte man nach Hause fahren. Also es war
also irgendwie
ganz
so
andere. Und das schon
völlig in Auflösung begriffen. Ja. Keiner wusste mehr, was er jetzt.
Ja, die haben sich dann natürlich nach einer Woche haben sich ein bisschen bemüht und ich musste dann auch noch bis Mai da bleiben.
Ja.
Aber es war halt nicht mehr NVA. Es war irgendwie.
Ja, für die Jüngeren unter uns, NVA ist die
Nationale Volksarmee.
Genau, also das, was bei uns die Bundeswehr ist praktisch.
Genau.
Ne, war das war die. In der DDR eben die NVA, genau. Oh Mann, das ist ja echt, also was für ein krasser Gegensatz. Vorher sagtest du so streng und dann auf einmal so, und jetzt, was machen wir jetzt? Komisch, dass sie nicht erstmal einfach so ein bisschen weitergemacht haben, ne? Sondern ist direkt, dass so ein bisschen ausgefranst ist. Ne?
Es hat die Linie, hat eben gefehlt.
Und ja, okay.
Irgendwie die Obersten haben sich alle weggeduckt.
Ja.
Und ich glaube, die hatten auch Angst irgendwie dann, dass es irgendwie eskaliert vielleicht noch.
Okay.
Oder so, ne?
Ja.
Weiß nicht, also.
Ja, ich weiß nicht. Ja, sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben dann da drin ein neues Forum gegründet und alles so eine Sachen, die man sich vorher nie hätte träumen lassen können. Ne? Aber ja, es war also eine Erfahrung, die mich doch auch ein bisschen geprägt hat, weil ich mir dann immer gesagt habe, naja, die können dir immer viel erzählen. Es kann von einem Tag auf den anderen kann alles anders sein.
Ja, das glaube ich. Und
man
ich glaube,
das muss immer prüfen. Ne?
Ja, und ich glaube, das ist auch sicherlich was, was man in Westdeutschland unterschätzt, diese Erfahrungen, die die Ostdeutschen da gemacht haben.
Ja.
Eben, dass von einem Moment auf den anderen so ein großer Umsturz passieren kann und so gravierende Folgen ja dann auch für alle dort hatte.
Mhm.
Ja, also das ist ja was, was wir im Westen sozusagen so in der Form nicht hatten, sondern für uns. Also ich habe es immer als total freudiges Ereignis angesehen und ja, habe dann auch eine Zeit lang es nicht so verstanden, als dann ja so die erste Kritik aufkam an der ganzen Wiedervereinigung und wie es gelaufen ist und wie dass der Osten eben immer noch nicht aufgeholt hatte und so weiter. Aber als ich dann älter wurde und mich natürlich auch mehr damit beschäftigt habe, auch im Rahmen natürlich meines Berufes, dann erfährt man so etwas, ja, wenn man sich damit beschäftigt. Und wie viele Biografien da eben so einen plötzlichen, kompletten Bruch erfahren haben, das muss man als Mensch ja auch erstmal verkraften, wie du eben gesagt hast, ne? Die Zeit danach war völlig für dich ja besonders verrückt, irgendwie mit ganz vielen
also
Sachen.
Du warst ständig eben mit Wissensaneignung, neue Fähigkeiten und das System verstehen und beschäftigt, ne?
Ja, glaube ich.
Trotzdem, man hat sich halt, war ja vielleicht auch naiv von vielen, man hat sich halt eben ganz anders vorgestellt, ne? Und dass im Westen dann doch nicht alles glänzt, das haben wir dann halt auch schnell gelernt.
Ja, klar.
Und dass Freiheit ja was Schönes ist, aber wenn du kein Geld hast, dann bist du auch sehr unfrei.
Ja,
kannst du sehr unfrei sein. Ja. Und deswegen drehte sich dann die ersten 6, 7, fast 10 Jahre, drehte sich eigentlich alles nur um Arbeit, dass du den Arbeitsplatz behältst, damit du eben Geld hast und dann nicht irgendwie in diese Arbeitsamtsmaßnahmen da reinrutscht, etc.
Ja.
Das war
eben die Freiheit zu reisen.
Zeit.
Genau, die Freiheit zu reisen nützt dir nichts, wenn du kein Geld hast, um eine Reise zu machen. Ne?
Ja.
Ja, bevor wir hier gleich irgendwann zum Schluss kommen, weil wir haben ja schon über so viele Themen gesprochen. Du weißt, ich lasse hier keinen Gast aus meinem Studio gehen, ohne dass er oder sie ein Kant-Zitat hier mit mir heiß diskutiert hat. Du hast direkt deinen Zettel parat, sehe ich schon.
Ja.
Welches Zitat hast du dir denn von Kant rausgesucht, über das wir uns ein wenig unterhalten wollen?
Ja, also ich finde eigentlich das Zitat von Kant, der Mensch ist vom krummen Holze, als woraus wohl nicht ganz Grades gezimmert werden kann. Finde ich wohl sehr weitsichtig beziehungsweise entsprechend, weil diese Idealvorstellung werden wir doch schwer erreichen, weil doch jeder irgendwie Macke oder
unperfekt sozusagen ist.
Ja,
ne?
Genau. Also nicht alles kann, etc.
Ja.
Und auch nicht muss.
Genau.
Ja.
Also ich habe dir ja vorher schon gesagt, ich kannte das Zitat gar nicht und ich finde es richtig gut. Der Mensch ist aus krummem Holze, also zu sagen, ne, wir sind etwas Natürliches, ja, so wie Holz, wir kommen aus der Natur. Und wenn man sich die Natur anschaut, die ist ja schon in vielen Dingen sehr, sehr perfekt aufeinander abgestimmt etc. Aber da findet man nichts, was komplett gerade ist und was komplett symmetrisch mehr oder weniger ist, sondern es ist ja, wie du schon sagst, alles immer ein bisschen krumm und ein bisschen durch die Umwelt geprägt. Und ne, ein Baum, also Holz wächst ja auch so, wie die Sonne ist oder ob es viel Regen gab oder wenig. Und dann, wie war der zweite Teil nochmal? Moment. Als voraus wohl nicht ganz gerades gezimmert werden kann. Genau, ja. Also egal wie sehr ich versuche, da auch künstlich durch Zimmern, also durch Bearbeitung das zu erreichen, das klappt nicht. Und eigentlich ist das ja auch gut so.
Ja, aber es wird ja in der Schule doch immer ein bisschen versucht. Ne?
Ja, das stimmt. Und auch außerhalb von Schule, ne? So, ich finde so diese Stromlinienförmigkeit, in dem Sinne zu sagen, es gibt so ein bestimmtes Ideal, dem strebe ich nach, sei es ein Schönheitsideal oder ein bestimmtes Ideal, was das Aussehen meines Körpers angeht, das Aussehen meines Gesichts angeht oder wie ich spreche oder was ich alles kann und
ja, oder was ich alles erreichen will.
Genau. Ja. Und dass das eben gar nicht, ist eigentlich nicht notwendig. Vor allem, stell dir vor, wir würden das alle so machen, es wäre ja total langweilig, wenn wir nicht aus krummem Holz wären und wir wären alle gleich.
Ja, das ist wohl wahr.
Also fände ich nicht erstrebenswert.
Nee. Ja. Nee, das ist ja ein bisschen verrückt. Das liegt ja mal das Salz in der Suppe.
Ja, genau. Ja. Diese Unterschiede, die machen es doch auch gerade spannend. Und diese Dinge, die anders sind und die ja ungleich sind und nicht symmetrisch und nicht gleich gemacht. Und insofern wirklich ein schönes Zitat. Ja, ich lerne immer wieder Neues auch von Kant, womit er sich alle so beschäftigt hat.
Es gibt ja eine Menge Zitate von ihm, ne?
Ja, durchaus. Also du hast ja, haben wir eben auch noch mal kurz drüber gesprochen, bevor es losging, auch an deiner Hausmeisterloge ein schönes Zitat von ihm.
Ja, das finde ich auch eigentlich sehr wichtig. Schade, dass es nicht so klappt, ne? Aber
das ist wahr.
Der Frieden ist das Meisterstück der Vernunft. Das finde ich, sagt eigentlich alles. Diese Kriegstreiberei etc., das ist eben nicht vernünftig. Und warum das immer noch so sein muss, meistens ja aus irgendwelchen Macht- oder Glaubensfragen, ist wirklich furchtbar, dass das nie aufhört.
Ja,
und da dachten wir ja schon mal, wir sind drüber weg, aber
genau. Und
weit gefehlt.
Und eben, und ich meine, Kant als Aufklärer steht ja für die Vernunft, also für das Einsetzen des Verstandes und damit der Vernunft. Und eben, der Frieden als Meisterstück, das Meisterstück hat leider die Menschheit immer noch nicht erreicht.
Ja.
Ja. Leider ein etwas trauriges Ende sozusagen, aber wir arbeiten ja dran. Also ich fand es, finde es nach wie vor gut, dass es hier an dieser Schule auch durchaus interessierte Schülerinnen und Schüler gibt, die halt sagen, zum Beispiel, sie setzen sich für eine friedlichere Welt ein. Also ich kriege das schon immer mal mit, dass ich Schülerinnen und Schüler in diversen Organisationen auch zusammenfinden oder dass sie an der Rassismus AG, Antirassismus AG, wie auch immer, Courage AG heißt sie ganz genau genommen, teilnehmen, ne, dass sie sich auch für eine bessere Welt einsetzen. Und ich glaube, was man im Kleinen schon machen kann, ist schon ganz viel.
Ja, und alleine wird es nicht passieren. Also wenn wir nichts tun, dann passiert auch nichts. Also, dann übernehmen die anderen das Ruder.
Ja, also.
Das Gegenwehr wichtig.
Also müssen wir alle ein bisschen auch ein Macher sein, ne?
Ja.
Und dich sehe ich auch als Macher, Olaf, in ganz vielerlei Hinsicht. Ne? Du bist auch so ein Machertyp.
Ja, ja.
Ne? Ich fand es super, dass du da warst. Ich habe wieder ganz viel Interessantes erfahren. Ne? Und das, wo ich dich ja jetzt auch schon so lange kenne, immer wieder was Neues. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Ja.
Und wie wir vorher schon sagten, die Zeit vergeht dann doch wie im Flug.
Ja, also ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich bin mal gespannt, wenn ich gleich irgendwann die Aufnahme stoppe, wie viele Minuten hier bei uns so zusammengekommen sind. Aber mir ist es auch wieder sehr, sehr schnell vorgekommen. Es hat immerhin noch nicht wieder geklingelt. Da kann man sich mal so ein bisschen orientieren, dass die Schulstunde noch nicht rum ist.
Ja. Gut.
Okay, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, toll, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir hier bei unserer Unterhaltung. Und bleibt alle gesund, munter und friedlich. Und ich wünsche euch eine tolle Zeit und hoffe mal, dass ich vor den Sommerferien vielleicht noch einen kleinen, kurzen Podcast für euch erstellen kann. Alles Gute, liebe Grüße von mir, eure Nina.
Ja, und ich grüße auch alle. Hoffe, dass ihr die 6 Wochen noch übersteht bis zu den Sommerferien. Und wünsche euch dann eine schöne Zeit.
Okay, tschüss. Tschüss. Das war eine Folge des Podkant, der Podcast des Immanuel-Kant-Gymnasiums Münster-Hiltrup. Moderation Nina von Manstein. Technik Christina Böhnke und Ben Abbing. Kontakt über podkant@kant.ms.de. Wir freuen uns über jede E-Mail von euch.